basketbol lan. Bruno, ich schlag den Ball lang.
Bruder, schlag den Ball lang. Eine neue Folge Langer Hafer Podcast mit dem einzigen Mann, der einen Friedenspreis von der FIFA verdient hätte. Mein Dickerchen.
Danke, danke. Da wurde ja, ist ja auch überfällig, dass ich mal für meine wohltätigen, aktiven Tätigkeiten da draußen und für die Welt auch mal belohnt werde. Ja, danke für deine sehr, sehr wertschätzende Anmoderation. Ist,
ja,
auch mal, ist auch mal ganz, ganz interessant, jetzt mal die Rolle so zu tauschen und sich mal zurückzulehnen und Preise zu bekommen. Auch eine nette Rolle.
Ja, das hast du halt dir einfach verdient jetzt nach, weiß ich nicht, 200 Folgen.
Ja, ja. Gefühlt waren es 200 Folgen, ja, aber so weit sind wir leider noch nicht mehr im Bester.
Kannst du dir auch mal einen Friedenspreis von der FIFA abholen, also meinen Segen hast du.
Ja, ist doch die erste Institution, die mir da einfällt, die solche Preise vergeben müsste.
Aber was sagst du denn überhaupt? Also ich bin der Meinung, es war fast absehbar, finde ich, dass man irgendwie Donald Trump da Honig ums Maul schmiert, bisschen Speichelleckerei. Aber gib ihm doch einen Preis irgendwie für die Förderung des Fußballs in Amerika oder so. Ich finde das so krass. Also das hat mich überrascht ja wenig bei der FIFA. Aber das hat mich schon überrascht, dass die FIFA jetzt auch der Meinung ist, dass man sich anmaßen kann, einen Friedenspreis zu verteilen.
Ich finde, das hat so ein neues Level von Niveaulosigkeit erreicht. Also du hast recht, dieses Speichelleckerei, das gab es ja schon immer. Das hast du ja bei jeder Vergabe und nach jeder Vergabe gehabt. Wir haben bei Katar drüber geredet und dann sind sie alle mit ihrem Bademantel da rumgelaufen und wurden Worte ausgetauscht, wo du halt nur die Augen gerollt hast. Selbst bei der WM in Russland hat man ja auch Putin gut Honig ums Maul geschmiert mit irgendwelchen Aussagen. Aber jetzt einen Friedenspreis zu vergeben, wo man ja auch sagt, der Sport und der Verband ist politisch frei, ne? Frei von jeglicher Politik. Puh, das ist nochmal ein neues Niveau. Da muss ich aber ehrlich, erst dachte ich, ist das eine Fake News? Oder ist es irgendeine KI-generierte Scheiße? Und es war echt. Das kann niemals ernst sein. Und dann merkst du erstmal, boah, das sind ja echte Nachrichten. Der hat ja wirklich einen Friedenspreis bekommen. Das muss man ja erstmal irgendwo einordnen. Ist halt, wie gesagt, die letzte Stufe der Niveaulosigkeit. Ich weiß nicht, was man jetzt noch machen müsste. Vielleicht müsste man jetzt irgendwie so einen Diktator, der schon 200.000 Menschen auf dem Gewissen hat, vielleicht auch nochmal einen Preis für Frieden und Demokratie geben, wenn da mal eine EM, WM oder so gemacht wird. Keine Ahnung. Schlimmer geht's schon kaum. Zeigt mir aber immer wieder, dass man diesen Verband Jahr für Jahr immer weniger ernst nehmen kann. Überschattet auch so ein bisschen das Ereignis der Auslosung, weil ich weiß nicht, wie du das so in Erinnerung hast, so auch wenn man so jünger war, da hat man so eine Auslosung ja auch mal so ein bisschen hingefiebert, weil das super spannend war. Wen habe ich in der Gruppe? Und dann hast du ja den Turnierbaum schon ausgemalt. So wie könnte es enden? Wie komme ich ins Finale? Wer wird meine Gegner sein? Ich finde, das überschattet so alles so ein bisschen diese ganze fußballerische Vorfreude.
Ja, also ich glaube, im Zweifel würde Gianni Infantino auch, hätte auch, weiß ich nicht, Osama Bin Laden einen Friedenspreis gegeben. Also da geht es wirklich.
Safe kommt wie die nächste WM in Afghanistan.
Da geht es, glaube ich, wirklich nur um Speichelleckerei. Das hat nichts mit Wertekompass zu tun. Das überrascht aber nicht, aber wie gesagt, der Friedensnobelpreis an sich, oder Nobelpreis sage ich schon, der Friedenspreis an sich, ich glaube, dass Trump gerne ein Friedensstifter ist oder sich zumindest so inszeniert. Dass die FIFA jetzt ausgerechnet ihm den Gefallen tut, finde ich ein bisschen irritierend, ehrlich gesagt. Zur Auslosung. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich muss auch ehrlich sagen, aufgrund dieser Teilnehmerzahl, 48 Teilnehmer, finde ich, das ist einfach ein total verwässerter Turniermodus und du kannst mal auf die deutsche Gruppe gucken oder auf relativ viele andere Gruppen, also Curaçao, Ecuador und die Elfenbeinküste. Das ist jetzt kein WM, das hat kein WM-Flair. Nee. Und wenn ich mir andere Gruppen angucke, wie zum Beispiel Ägypten, Belgien, Iran, Neuseeland oder aber auch nehmen wir mal Algerien, Argentinien, Jordanien, Österreich, obwohl das schon noch fast eine gute Gruppe ist, ja, dann ist das einfach super, super verwässert. Australien spielt gegen Paraguay, USA und einen, der sich von der UEFA jetzt noch in den Playoffs nachqualifiziert, also vielleicht die Ukraine oder sowas. Das ist also insgesamt schon das büßt einfach an Niveau ein. Ich fand es jetzt auch nicht so spannend aufgrund dessen. Ob man sich dann auf die WM freut oder nicht, das mag nochmal was anderes sein. Ich glaube, wir sind schon gut beraten, nicht wieder so einen moralischen Anfall zu kriegen, wie noch vor ein paar Jahren in Katar, obwohl wir ja auch dabei waren und da auch über Menschenrechte gesprochen haben, aber das ganze Gebaren dann während des Turniers hat uns ja auch nicht gefallen. Wir hatten ja damals auch schon angedeutet, dass wir uns ja selbst eigentlich die WM vermiest haben, auch mit unserer Haltung dazu. Aber dennoch finde ich, ja, das, was da jetzt stattgefunden hat, das war schon ein großer Zirkus, ne?
Ja, und jetzt mal kurz aufs Sportliche, dann können wir auch das Thema WM abhaken, weil da ist ja noch ein bisschen hin. Die Gruppe, so eine Prognose, also du hast ja schon gesagt, ist schon sehr verwässert überall, aber was ist deine Prognose für die Gruppe?
Also Curaçao musst du, glaube ich, weghauen. Ist ja, also Fun Fact, ist ja das kleinste Land nach Einwohnern, was sich jemals für eine Endrunde qualifiziert hat. Die haben ungefähr so viele Einwohner, was habe ich gelesen, wie Paderborn oder so. Also ist schon.
Echt, ja?
Ja. Ist schon ganz, ganz lustig. Ansonsten, ich glaube, die Elfenbeinküste hat ein paar geile Kicker. Die haben ja auch den, wie heißt der, von Leipzig, der jetzt einen Dreierpack gemacht hat am Wochenende.
Ach ja.
Den haben sie ja auch. Ich kann dir auch sofort sagen, wie er heißt. So, der kann schon was. Also der macht ja in der Bundesliga echt einen ganz guten Eindruck. So. Der gute Mann heißt...
Na?
Der heißt Diomande. 19-jähriger Ivora. Ja, ich glaube, die Elfenbeinküste hat eine Mannschaft, die ist schon gut, aber ist natürlich nichts, wo man jetzt irgendwie zum Favoritenkreis zählt. Ecuador kann ich gar nicht einschätzen. Ich weiß, dass sie sich oft qualifizieren, weil die halt selbst so eine krassen Bedingungen haben, weil die irgendwie in ihrem Stadion da auf 4000 Meter Höhe oder so zocken. Und die ganzen, da ist halt die Luft so dünn, dass die Auswärtsmannschaften daran nicht so gewohnt sind und oder gewöhnt sind und deswegen haben die halt einen krassen Heimvorteil. Ja, insgesamt musst du natürlich weiterkommen, aber ich finde, Deutschland hinterlässt jetzt auch nicht den stärksten Eindruck, um ehrlich zu sein. Von daher predikte ich mal, wir werden hinter der Elfenbeinküste Gruppenzweiter.
Echt, ja?
Ja, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also normalerweise sind wir uns doch einig, das Ding musst du ziehen. Du musst eigentlich mit 9 Punkten rausgehen.
Ich wollte gerade sagen, also das wäre jetzt auch mein Call. So. Alles andere ist beschämend.
Ich glaube, dass wir Curaçao schlagen. Ich glaube, dass wir gegen die Ecuadorianer uns schwer tun werden und gegen die Elfenbeinküste müssen wir mal sehen. Also ich predikte jetzt einfach mal ganz, ganz bodenständig, understatementmäßig. Wir gehen mit 5 Punkten raus, wir gewinnen gegen Curaçao. Und gegen die Ecuadorianer und die Elfenbeinküste holen wir jeweils einen Punkt.
Okay. Kleiner Funfact noch zur WM. Ich habe gelesen, es gibt einen Spieler, der spielt aktuell in der Oberliga bei Cosmos Koblenz. Mhm. Ich glaube, die heißen Cosmos Koblenz. Ist Torhüter, Anfang 20 und ist Haitianer und er hat gerade sehr große Chancen, dass er zur WM fährt.
Das wird doch ein Träumchen.
Das ist ja Wahnsinn, oder? Also, ist ja, du hast ja alles erlebt und alles gesehen in deinem Leben. Wenn du das sagen kannst von dir, ich bin zur WM mitgefahren nach Amerika, Kanada und Mexiko.
Mexiko, und dann spielst du in der Gruppe gegen Brasilien.
Und dann spielst du in der Gruppe, also, das ist ja von Millionen Kindheitsträume so und dann so ein, in Anführungsstrichen, kleiner Torwart aus der Oberliga hat er das Glück, weil er dann natürlich auch den richtigen Pass hat, weil er dadurch... Torwart ist er wohl, ja.
Ja gut, aber wenn er dann nicht erster Torwart ist, dann wird er wahrscheinlich keine Minute machen, ne?
Ja, und das habe ich... Es klang so, als hätte er die Chance, erster Torwart zu sein oder zu werden, so. Aber ich habe mir... War halt... Der komplette Artikel war hinter einer Paywall, deswegen konnte ich es halt nicht zu Ende lesen. Aber nur das Mitfahren, glaube ich, das einfach mitzuerleben und
ja,
so.
Ja, klar.
Das ist geil.
Auf jeden Fall. Das ist
ein geiles Erlebnis bestimmt. Was halt natürlich auch ein sehr geiles Erlebnis war der DFB-Pokal, würde ich sagen. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Ich glaube, du gehörst zu denen, die positiv aus diesem Pokal herausgegangen sind. Und ich glaube, da sollten wir auch mal 1, 2, 3 Sätze verlieren. Ist ja auch bekanntermaßen mein Lieblingsturnier, mein Lieblings Pokal, den es so gibt im Fußball. Und da waren halt schon wieder ein, zwei Überraschungen dabei, wo ich mir denke, ui, hätte ich jetzt nicht so gesehen. Bin ich ehrlich.
Ja, Kiel gegen Hamburg, würde ich sagen.
Das
ja,
ist schon die erste Überraschung
durchsetzen.
In meinen Augen.
Dann vielleicht, dass sich Leverkusen in Dortmund durchsetzt und dass sich Pauli bei Gladbach durchsetzt, würde ich mal auch sagen. Ne?
Also Pauli bei Gladbach sehe ich auch noch als Überraschung. Das mit Leverkusen finde ich gar nicht so überraschend. Ich finde die beiden spielerisch so halberwegs auf Augenhöhe, wobei Tendenz zu Dortmund. Aber das ist jetzt nicht, dass ich aus allen Wolken falle, dass mal Leverkusen nochmal gegen Dortmund gewinnt. Weißt du?
Ja, das stimmt wohl. Ansonsten Union Berlin hat sich ja echt gut verkauft gegen Bayern München. Haben ja von den 5 Toren, die gefallen sind, haben sie ja 4 selber gemacht, 2 Eigentore.
Bayern hat irgendwie einen X-Goal-Wert von, jetzt lass mich mal lügen, noch nicht mal 1 gehabt und Union von 3.
Ja, ja. Also, ja gut, da sind die beiden Elfmeter auch dabei, muss man fairerweise sagen.
Ja, aber, ja. Also, okay, dann klammern wir das mal aus, aber wenn Bayern irgendwie nur einen X-Goal-Wert von 0,8, 0,9 hat, dann ist das schon eine Ansage. Ne? Also dann macht man vieles richtig im Verteidigen.
Ja, ich hatte ja so ein bisschen gehofft, die setzen sich da durch. Ne? Nicht nur, weil die Bayern dann draußen sind, sondern weil ich ein bisschen auf ein Stadtderby gehofft hatte.
Ja,
nachdem sich ja Hertha durchgesetzt hat am Dienstag. Und das war natürlich so ein Spiel. Also ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, davon erzähle ich noch meinen Enkeln. Aber es gibt nicht viele Spiele oder zumindest viele Lichtspiele, die Hertha mit 6 Toren beendet. Ich kann mich an 4 Spiele erinnern und 3-mal davon war ich im Stadion. Und unter anderem das allererste Spiel meines Lebens im Olympiastadion gegen den HSV, damals am 34. Spieltag. Ich glaube, das war die Saison 98-99. Da haben sie mal 6-1 gewonnen. Dann gab es mal 6-0 gegen Gladbach. Ich glaube, 2004 muss das gewesen sein. Und dann gab es 2013, dem ersten Spieltag, das Hertha frisch aufgestiegen, mal gegen Frankfurt ein 6-1. Auch das habe ich im Stadion damals gesehen, das war schon geil. Das war, ich glaube, das zweite Jahr Ostkurve, Dauerkarte. Ja, und jetzt wieder. Also, ja, krass gemacht. Wirklich einen Rausch gespielt, auch eingeladen worden von Kaiserslautern. Effizient gewesen ohne Ende, obwohl man fairerweise sogar sagen muss, es hätte auch 8-1 ausgehen können. Also da waren noch 2-3 Lattentreffer dabei. Und auch sonst gute Chancen, die man nicht verwertet hat.
Aber, ja, aber Lautern hat gut mitgespielt. Ne? Also man hat ja da ja, quasi ja. Viele Geschenke gleich am Anfang bekommen. Nicht, dass das dadurch ein groß anderes Spiel geworden wäre, wenn das nicht passiert ist. Lautern war echt schlecht. Aber wenn du so rein startest, dass du halt gleich so ein Geschenk verteilst, boah, dann wird das ein bitterer Abend. Und das ist es ja am Ende auch geworden, ein ganz, ganz bitterer Abend.
Ja, auf jeden Fall. Also das war ein überragender Pokalfight. Man sieht, die hatten Bock. Es hat wirklich alles geklappt und natürlich jetzt mal wieder das Viertelfinale zu erreichen, nachdem man letztes Jahr im Achtelfinale rausgeflogen ist und davor ja gegen eben diese Kaiserslauterner eben im Viertelfinale rausgeflogen ist. Ist schön. Das sind jetzt noch 2 Siege bis nach Berlin, bis zum Heimspiel im Finale, wenn es denn so kommen sollte. Aber dafür hat man jetzt erstmal zum Glück wieder ein Heimspiel und man muss ehrlich sagen, was wir an Heimspielen hatten in den letzten Jahren, das ist Wahnsinn. Wir haben eine unfassbare Heimspielquote. Da haben wir mega Glück bis jetzt. Das muss man so ehrlich sagen.
Ganz ehrlich, das war mein erster Gedanke, als ich die Auslosung gesehen habe, dass man jetzt wieder zu Hause gegen Freiburg spielt. Und da bin ich mal im Kopf so durchgegangen und denke mir, Alter, haben die dauerhaftes Heimrecht oder was ist da los? Ich wollte schon fast schreiben, Alter, wen ihr da geschmiert habt. Das ist ja der
Wahnsinn. Wir sind letztes Jahr in Köln rausgeflogen.
Ja.
Im Achtelfinale, da hat man auswärts los, aber davor halt zu Hause gegen Heidenheim, zu Hause gegen Mainz, jetzt die Runde zu Hause gegen Elversberg, zu Hause gegen Lautern. Nee, wir haben schon echt eine extrem gute Heimspielquote, das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, vom Gefühl her, die letzten 8 Spiele, die jetzt nicht erste Runde waren, 6 oder 7 zu Hause. Das ist schon, da haben wir echt Glück.
Das bestätigt mein Bauchgefühl auch. Und jetzt Freiburg vor der Brust, ist ja auch wieder ein machbares Los, muss man ja auch sagen. Ne? Das ist,
naja, ist also was heißt machbar? Ne? Ich meine, das ist ein Europa-League-Teilnehmer, angesichts dessen, was du hättest ziehen können.
Genau. Und an einem guten Tag, und das ist ja das Schöne an K.O.-Spielen, an einem guten Tag negiert sich ja der Liga-Unterschied irgendwann. Ne? Also nicht umsonst war mal in Kaiserslautern im Finale, nicht umsonst war Bielefeld mal extrem weit gekommen. Also da gibt es ja genug Beispiele, die ja darlegen, dass es dort aufs Momentum und auf die Tagesform ankommt. Und Freiburg ist jetzt nicht so weit entfernt vom Niveau wie jetzt ein Bayern, einen Leipzig oder einen Leverkusen.
Nee, klar. Also ist schon mal schön, dass Leipzig und Bayern direkt gegeneinander spielen. Ja,
fand ich auch. Da hoffe ich aber, dass die Bayern weiterkommen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, also Leipzig bringe ich nicht übers Herz, auch nur im Ansatzweise einen Sieg zu gönnen. Also von mir sollen die Bayern da weiterkommen. Im Moment ist also es ist dann auch egal, sage ich mal. Die sind beide so weit weg vom Niveau her, was Hertha spielt. Von daher bist halt gegen beide krasse Außenseiter. Dann hast du Holstein-Kiel gegen Stuttgart. Das wäre natürlich, Holstein-Kiel wäre natürlich mein Traum los gewesen zu Hause.
Ja, das stimmt.
Okay, freuen sich die Stuttgarter. Das wird eine schwere Nummer für Kiel. Dann Leverkusen-Pauli. Da braucht Pauli schon auch einen Sahnetag, gerade weil es in Leverkusen noch ist. So gesehen ist man mit Freiburg zu Hause gut bedient. Ich bin da bei dir. An einem sehr guten Tag geht da was. Da muss halt alles für dich laufen oder vieles für dich laufen. Und wenn wir dann mal predikten, dass ich, also gehen wir mal von aus, oder träumen wir mal, Hertha gewinnt das Ding, dann bleibt wahrscheinlich Bayern, Stuttgart und Leverkusen übrig. Und ja, also egal gegen wen, da brauchst du halt dann ein Wunder.
Da brauchst du den Sahnetag dann.
Ja, da brauchst du ein Wunder. Also gegen Leverkusen, gegen Bayern brauchst du ein Wunder und gegen Stuttgart brauchst du einen verdammten Sahnetag. Das ist dann natürlich das schwere Teilnehmerfeld, was dann im Endeffekt in so einem Halbfinale überblieb. Aber träumen wir noch nicht so weit. Erstmal Freiburg. Ich finde, das ist ein gutes Los. Wie du schon sagst, man kann es schaffen. Es ist jetzt noch ein bisschen hin. Jetzt haben wir noch zwei Spiele in der Hinrunde. Dann ist Winterpause. Dann gibt es, glaube ich, zwei Spiele in der Liga. Und dann geht es zum DFB-Pokal. Und du musst dahin einfach gut aus dem Winter kommen, gute Vorbereitung machen in Spanien. Am besten die ersten zwei Spiele. Ja, nicht dafür sorgen zumindest, dass das Selbstvertrauen weg ist, sondern gut reinkommen und hoffen, dass die Leute fit bleiben und dann schauen, ob da was geht.
Ja, genau. Schauen, ob was geht. Viel Stimmung, viel Spaß haben und wenn nicht, dann bist du wenigstens bis ins Viertelfinale gekommen, hast einen schönen Pokal gespielt, ein bisschen Kohle eingeheizt und hast Spaß gehabt. Das bleibt ja auch am Ende. Muss man auch mal sagen. Würde ich sagen, machen wir mal die Abzweigung Richtung Bundesliga. Aber oder
sicher.
Ja, sicher. Gehen wir von oben nach unten. Da waren ja doch auch ein, zwei Spielchen dabei, über die man sehr mal reden könnte. Wollen wir es gleich mit dem Kracher Nordderby beginnen oder möchtest du lieber ein bisschen tiefer an der Tabelle anfangen oder ein bisschen höher? Ich bin da völlig frei.
Also, wir können ja mal chronologisch anfangen. Am Freitag war das Spiel Mainz gegen Gladbach, hat den Spieltag eröffnet, Freitagabend. Ja. Das letzte Spiel von Bo Henriksen. Der nach dem 0-1 gegen die Gladbacher, die sich so ein bisschen jetzt mit Eugen Polanski aus der Krise geschossen haben, die ja echt einen guten Lauf haben jetzt, haben in der Liga echt einen guten Lauf gehabt, jetzt wieder gewonnen. Und ja, Mainz ist absolut am Tabellenende. 6 Punkte nach 13 Spielen. Das ist ungefähr da, wo damals Henriksen sie übernommen hat. Da gibt er sie jetzt auch wieder ab. Ja, wurde entlassen. Ich finde es schade, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, dass Bo Henriksen wirklich wie die Faust aufs Auge zu diesem Verein gepasst hat, mit seiner ganzen Emotionalität, mit seiner Art und Weise, finde ich, passt der perfekt zu Mainz und letztes Jahr in die Conference League geführt. Eigentlich auch einen guten Kader. Klar, ein Burkhardt schmerzt sehr. Sie haben vorne ein Sturmproblem, aber mit einem Amiri, mit einem Nebel, mit einem Sano, eigentlich eine viel zu gute Mannschaft, um abzusteigen, muss ich ehrlich sagen. Und dementsprechend finde ich es schade, dass es so ist. Ich finde, die Mainzer sind ein sympathischer Club. Wie gesagt, Bo Henriksen sehr sympathisch. Aber, und da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, wenn du halt einen Urs Fischer kriegen kannst, dann nimmst du einen Urs Fischer, oder?
Ja, der hat halt eine dicke Vita, weil er extrem viel erreicht hat mit Union. Ne? Da ging es ja nur steil bergauf, wenn man es so will. Aus der unteren Liga in die Bundesliga, in die Europa League bis in die Champions League am Ende. Was ich mich halt frage ist, wird das passen? Der Spielstil von Mainz und Union damals ist dann doch, da gibt es schon Unterschiede. Also Urs Fischer steht ja eigentlich schon wirklich für harte Defensivarbeit und dann punktuell nach vorne. Da habe ich jetzt Mainz ein bisschen anders so in Erinnerungen, klingt falsch, aber du weißt, was ich meine. Ich finde schon, dass Mainz irgendwie spielerisch immer gerne mehr machen möchte und auch Stück weit offensiver agieren möchte, als es der Urs Fischer mit den Unionern immer getan hat. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, Urs Fischer Profi genug, sich auch vielleicht ein bisschen anzupassen. Man kann ja mit dem arbeiten, was man hat vor Ort. Zuzutrauen ist es ihm, dass das jetzt auch einen richtig guten Lauf werden kann mit ihm. Aber es wird ein hartes Stück Arbeit. Ne? Also was du sagst, 6 Punkte, 13. Spieltag. Schon ein gutes Brett, was du da bohren darfst. Und bevor wir darauf gehen, nur die kleine Seitenbrücke, müssen wir ja noch nicht auf den Zug aufspringen, aber die direkten Konkurrenten da unten fangen jetzt auch wieder an zu punkten.
Ja, sicher. Also es ist, wie du sagst, im Moment kristallisiert sich eigentlich nur Mainz und Pauli raus, die sich wirklich da im Moment die da federn lassen. Zu der Konkurrenz können wir gleich nochmal ein paar Worte verlieren. Ich bin auch gespannt, ob Urs Fischer, also erstmal bringt der Urs Fischer so eine gewisse Legacy mit. Der muss den Leuten nicht mehr beweisen, dass er das kann, was er davor hat. Ja, und Union ist ja, also der Spielstil, Union hat ja selbst in der Champions League gespielt, zumindest von der Herangehensweise wie ein Abstiegskandidat. Ne, die sind ja Vierter geworden mit einer Herangehensweise wie ein Verein, der ums Überleben kämpft. Das hat super funktioniert, weil es einfach ein System war, was sie sich auch über die Jahre aufgebaut entwickeln. Haben, ja. Was einfach ein Zahn hat und das andere gegriffen hat. Sie hatten die perfekten Spieler dafür. Sie haben sich kontinuierlich gesteigert mit einem Avonie, mit einem Becker, auch mit einem Kruse, was super funktioniert hatte. Ich glaube, der Kader von Mainz ist ein bisschen anders, gerade weil du halt auch Kreative hast, wie ein Nebel, wie ein Sano, wie ein Amiri. Das sind keine Arbeiter gegen den Ball, zumindest nicht ausschließlich. Vorne hast du einen Hollerbach, der ja auch von Union kam, der schon einer ist, der viel ackert. Mit Nelson Weiper hast du eher den so eine lange Kante vorne drin. Also ich finde den Kader nicht schlecht, aber ich glaube, das 1:1 adaptieren, was man damals bei Union gemacht hat, das kann er nicht, und da wird er zeigen müssen, ob er in der Lage ist, ein anderes Spiel zu spielen noch oder spielen zu lassen. Aber natürlich bin ich überrascht, dass überhaupt ein Urs Fischer für Mainz, die jetzt, also dass er wieder einen Abstiegskandidaten übernimmt, nachdem er doch eigentlich gezeigt hat, dass er es drauf hat. Ich dachte eigentlich, dass der irgendwie höher einsteigt, wenn er wieder in die Bundesliga oder so Trainer wird. Ich hatte eher gedacht, dass das sowas wie Bremen, ich sag jetzt mal blöd, Gladbach oder so einsteigt, als jetzt einen Tabellenletzten zu übernehmen. Aber ja, man hat ihn bekommen. Ich denke schon, dass er den Abstieg vermeiden wird, ja. weil er einfach auch einen zu guten Kader dafür hat. Ne?
Vielleicht sieht er ja auch ein gewisses Potenzial, wenn man den Klassenerhalt schaffen sollte. Ich gehe stark davon aus, er geht mit der Attitude dran, dass er den Klassenerhalt schafft, dass er dann in den nächsten Jahren einen ganz attraktiven, netten und ambitionierten Fußball spielen kann in Mainz. Ne? Also Mainz und Europa war jetzt auch eine Zeit lang nicht weit weg voneinander. Und vielleicht sieht er dieses Potenzial sogar in der Mannschaft und in dem Verein, dass er sich genau dieser Herausforderung dann herausgepickt hat. Weil du hast recht, mit der Legacy muss er jetzt nicht da unten anfangen. Obwohl man auch zur Wahrheit gehört auch dazu, dass gerade nicht so viel frei ist, dass du sagen kannst, der kann jetzt höher einsteigen. Zumindest nicht in der Bundesliga.
Ja, gut, das stimmt. Aber ja, wie gesagt, das ist mich wundert schon ein bisschen.
Es ist halt auch ein gestandener, geiler Verein, ne?
Ich weiß nicht, ob der Typ sich als Feuerwehrmann so rauskristallisiert, weißt du, dass man sagt, nee, Urs Fischer steht für den Fußball. Das wollen ja nun mal fairerweise 14 von 16 oder von 18 Erstligisten nicht sehen, so ein Fußball. Die wollen halt alle gefühlt pressen, offensiv draufgehen, schnelles Kombinationsspiel, Umschaltspiel. Einige wollen Ballbesitz spielen. Ne? Ich meine, bestes Beispiel kommen wir auch gleich zu, ist Augsburg, die mit Sandro Wagner einen Trainer geholt haben nach einer sehr guten Saison, weil man einfach zwar die Ergebnisse geholt hat, aber nicht schön genug gespielt hat, weißt du? Und das kann natürlich sein, dass sich damit Urs Fischer auch so ein bisschen unattraktiv gemacht hat. Aber in der Not frisst der Teufel fliegen, wie man so schön sagt. Mainz ist alles recht, jedes Mittel, egal wie sie spielen, die dürfen nicht absteigen. Und das wird klappen, da bin ich mir sicher.
Naja, schauen wir mal. Die nächsten Wochen und richtige Monate werden es zeigen.
Ja,
da springen wir gleich mal rüber zu Augsburg. Ne? Du hast gerade gesagt, Sandro Wagner war ja ein ambitionierter und ich glaube auch bei uns schon viel diskutierter Trainer. Auch da hat man jetzt die Reißleine gezogen, so wie ich gehört habe, soll das sogar proaktiv vom Trainer gekommen sein.
Ach ja? Dass ja. Wagner angeboten hat zu gehen, das, oder was?
Ja, er meinte wohl, er erreicht die Mannschaft nicht mehr so und er sieht sich nicht mehr in der Lage, das Ruder rumzureißen wohl. Habe ich in einem Podcast gehört. Mhm. Ist jetzt Hörensagen. Ich habe jetzt keine valide Quellen in Richtung Augsburg, muss ich zugeben. Unabhängig jetzt, wer da den ersten Schritt gemacht hat oder ob das ein Einvernehmen war, ist Wagner jetzt weg. Und man kann auch sagen, wenn man das sportlich einfach mal vergleicht mit letzten Jahr und auch perspektivisch jetzt in diesem Jahr, dann ist das die richtige Entscheidung in meinen Augen. Nicht nur, dass Wagner als Person sehr diskutabel war, auch die sportliche Leistung dieses Jahr ist sehr diskutabel gewesen. Und der Kader ist, das zählt ja genauso bei Augsburg wie bei Mainz, der Kader ist geradezu gut, um für diesen Tabellenplatz da zu rechtfertigen und die Ergebnisse zu rechtfertigen. Und jetzt ist, glaube ich, wie heißt der, Baum, ich habe seinen Vornamen
vergessen. Manuel Baum.
Manuel, mhm. Ja, der Nachfolger. Und
der neue Alte, ne? Der war ja schon mal.
Der neue Alte, genau, der neue Alte. Und ja, prompt so, wie es halt so ist, ne, hat man jetzt auch das Wochenende gegen Leverkusen gewonnen.
Ja, das ist wirklich dann immer lustig, komisch, ne, zu sehen, wie sowas geht. Also das bestätigt ja auch Wagners Aussage, wenn das so war, dass er an die Mannschaft nicht mehr rankommt. Dann muss man natürlich sagen, also, dass man quasi nach 13 Spielen die Kabine verliert, wie man so schön sagt, oder die Mannschaft verliert, das spricht dann nicht für den Kommunikator Sandro Wagner, nee. Wo man ja eher gesagt hat, das ist einer, der kann Leute anzünden, ein Menschenfänger und so weiter. Das scheint komplett nach hinten losgegangen zu sein und überrascht mich dann schon wenig, dass es daran dann lag. Ich glaube, er hat die Mannschaft überfordert mit seinem Spielstil, mit dieser offensiven Herangehensweise und insgesamt ist die Vereinsführung von Augsburg hat sich komplett in die Nesseln gesetzt. Sie hatten letztes Jahr mit Torup und dem Sportdirektor Jurendic hatten sie einen extrem guten gutes Duo für mich. Da hatten wir mal in einer Folge drüber geredet. Zum Saisonende war Jurendic in meinen Augen der Beste, hat die beste Managerleistung von allen Erstligisten erbracht. Er hat unfassbar Transferüberschuss erzielt, hat aber richtig gute Leute trotzdem geholt. Zum Beispiel Matsima in der Verteidigung ist mit den Zwölfter geworden. Ein Ergebnis, was in meinen Augen für Augsburg absolut okay ist. Und dass man Jurendic rausnimmt und einen Jastorup, der wie gesagt die Ergebnisse geholt hat, auch war für mich total unverständlich. Und jetzt kann man sagen, nach 13 Spieltagen dieses, oder nach 12 waren es ja schon, dieses Unterfangen ist komplett in die Hose gegangen. Man hat einen Trainer geholt, der zwar für eine Vision steht, aber diese Vision nicht umsetzen kann und auch noch nie gezeigt hat. Anders zum Beispiel, wie wir gerade gesagt haben, Urs Fischer, dass er überhaupt in der Lage ist, das hinzubekommen. Ja. Und dementsprechend ist das wirklich jetzt eine Schadensbegrenzung, die man macht. Ist natürlich früh genug. Wir haben den 13. Spieltag. Augsburg ist nicht Mainz, ist nicht letzter abgeschlagen. Und vielleicht hat man die Hoffnung, dass da noch was geht. Ich weiß nicht, ob Manuel Baum der Richtige ist. Der steht jetzt nicht für absoluten Erfolg in seiner Vita. Aber ich denke, der kann auf jeden Fall kurzfristig da was bewirken. Hat es ja jetzt auch schon gemacht. Gewonnen gegen Leverkusen, wo ich ehrlich sagen muss, ja, das ist ein schmeichelhafter Sieg, aber wie es dann manchmal geht, ne? Als ob so eine Mannschaft befreit ist, irgendwie aufatmen kann und Dinge klappen, die vorher überhaupt nicht möglich waren. Ne?
Ja, also manchmal sind es halt so diese ja, psychologischen Dinge eher, anstatt die spielerischen oder taktischen. Da reicht vielleicht mal schon, wie der Trainer die Ansprache hält oder wie er dich anguckt oder so und du gehst mit einem ganz anderen Gefühl auf den Platz und hast den besten Tag deines Lebens irgendwie geführt. Das ist der Wahnsinn. Also diese Effekte finde ich immer bemerkenswert. Da würde ich gerne mal eine harte wissenschaftliche Studie sehen wollen, wie doll dieser Effekt eigentlich immer ist von einem Trainerwechsel.
Ja, das würde mich auch interessieren. Sowas gibt es bestimmt auch, aber.
Bestimmt, safe. Ja. Das ist deine Hausaufgabe für Weihnachten, mein Dickerchen. Mal eine wissenschaftliche Abhandlung drüber zu schreiben.
Okay, ich mache mal eine Bachelorarbeit.
Ja. Die kannst du dann im Januar hier vor uns verteidigen. Ach ja, schön. So, wollen wir da unten bleiben? Heidenheim, hast du gesagt, wird es definitiv noch auf die Programmkiste nehmen und ich glaube, das sollten wir auch. Für uns auch schon sehr oft deklariert als absoluter Safe-Absteiger, weil es einfach nichts mehr passiert, den schwächsten Kader, keine Punkte geholt und jetzt korrigiere mich bitte schon das zweite Mal in Folge, dass man gewonnen hat.
Ja, und zwar in der letzten Sekunde. Ne? Man hat ja quasi Champions League Finale 99 nachgespielt gegen Union, wo man beide Treffer in der Nachspielzeit macht.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Vor allem, jetzt kommt mal Flashback so. Ich habe das damals live im Fernsehen gesehen. Der Wahnsinn. Ja, welch, ja. Davon wäre ich meinen Kindern.
Zweimal Ecke Beckham, ne?
Ja, zweimal Ecke Beckham.
Ja, so war es nicht ganz, aber ein Eckballtor war auch dabei. Und jetzt dann wieder gegen Freiburg auch kurz vor Schluss dann das entscheidende 2-1 gemacht. Ja, es ist dann am Ende so, mal hast du das Glück auf deiner Seite, dann erspielst du dir oder arbeitest dir dann das Glück. Und dann geht es in der Bundesliga auch mal. Eine Mannschaft, wo ich von Anfang an gesagt habe, von der Qualität einfach zu schlecht, überrascht jetzt mit zwei Siegen natürlich. Ne? Wie sagt man so, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling?
Ja, stimmt.
Aber trotzdem sind sie einfach jetzt wieder dran und sie sind auf dem Relegationsplatz, sie haben Tuchfühlung nach oben, haben sich 5 Punkte von Mainz abgesetzt, 3 Punkte von Pauli abgesetzt, das ist ganz, ganz viel wert. Und ja, Frank Schmidt, der kocht einfach, ne? Das ist einfach krass, was der leistet. Mit einer Mannschaft, die sicherlich, und da bleibe ich dabei, das Schwächste ist, was die Liga zu bieten hat, sind sie einfach wieder in der Verlosung um den Klassenerhalt. Mit Augsburg, mit Wolfsburg, Pauli, Mainz zusammen. Der HSV jetzt auch zweimal gewonnen, schafft sich Luft, waren auch da ganz hinten drin. Und Union ja auch zweimal verloren, gut, einmal davon kann man jetzt nee, Quatsch, stimmt ja gar nicht, gegen Wolfsburg und gegen Heidenheim verloren, also auch gegen direkte Konkurrenten, so auch ist es richtig. Ja, also sind auch ein bisschen da unten gefangen und das ist einfach, das kann Mut machen für Heidenheim. Die Frage ist wirklich, wann wacht Mainz auf? Bei Pauli bin ich mir nicht so sicher, ob sie aufwachen, um ehrlich zu sein, da finde ich den Kader auch nicht so stark. Und bei Heidenheim, da greift jetzt gerade wieder das, was sie halt immer so stark gemacht haben, dieses Teambuilding, diese klare Vorstellung von Fußball, die klare Philosophie. Und ich bin gespannt, ob das reicht am Ende. Wenn das reicht, das wäre für mich der dritte Jahr, ist im dritten Jahr letzten Klassenerhalt, wäre für mich mit Abstand das größte Wunder. Das wäre fast eine größere Überraschung als die Conference League vor 2 Jahren.
Da gebe ich dir recht. Unabhängig, wie es ausgehen wird, die Saison, und selbst wenn sie runtergehen, werden sie jetzt, und das haben sie nun gezeigt, nicht kampflos runtergehen. Was ja schön ist, ne? Ist halt, bleibe ich dabei, auch wenn es kein attraktiver Club ist, es ist halt ein sympathischer Club.
Ja, das muss man anerkennen, ne? Dass sie halt, dass sie sich halt nicht abschlachten lassen. Genau. Ne? Ich meine, schau dir die Premier League an, Wolverhampton Wanderers, nach 13 Spieltagen haben die 2 Punkte.
Du, oder guck mal nach Italien, was gerade im AC Florenz passiert. Das ist ja auch bodenlos. Die haben auch erst 6 Punkte.
Naja. So, von daher kann man da schon den Hut ziehen.
Absolut, bin ich bei dir. Dann lass uns noch mal ein Stück höher gehen. Ich würde sagen, das Derby machen wir als letztes. Dann gab es ja natürlich noch eine sogenannte Zerfickung.
wie früher bei Fums genannt.
Genau,
ne?
Wie früher bei Fums. Das war die Zerfickung. Alles, was höher 5-0 war, glaube ich. Ne? Oder ab 5-0.
Ich glaube sogar, oder war es 6-0?
Ja, ich bin mir nicht mehr sicher.
Das ich glaube, Stuttgart gegen Bayern, das 0-5, wäre noch keine Zerfickung gewesen.
Okay, dann ist es wirklich 6-0.
Ich glaube, 6 Tore Unterschied müssen es sein.
Dann ist es aber definitiv eine Zerfickung, weil wir haben ein 6-0 für Leipzig gegen Eintracht. Also das ist ja absolut bodenlos. Nicht mal Cottbus hat so viel gekriegt, muss man ja auch mal sagen, im Pokal. Und wir haben sogar noch ein Tor geschossen. Also wir sind besser als Frankfurt, das will ich damit sagen. Das ist die Quintessenz daraus.
Na, dann kriegen sie heute in der Champions League 8 Stück von Barcelona.
Ja, also mit der gleichen Leistung auf jeden Fall. Also, da muss was passieren, weil sonst wackelt auch langsam der Trainerstuhl, würde ich fast mal jetzt einfach callen. Also das ist ja, du kannst verlieren, aber so verlieren. Puh, und das, also das war ja, also, defensivtechnisch war das ja Hanebüchen, was da passiert. Also.
Ja, sie sind halt insgesamt in der Liga noch an der Spitzengruppe dran, haben 21 Punkte.
Das spricht für den Trainer.
Ja, es ist sicherlich nicht der Fußball, den Frankfurt schon gezeigt hat in den letzten Jahren. Da fehlt es dann aber auch. Du siehst, dass die Mannschaft dann schon durch diese ganzen Top-Transfer-Abgänge zwar viel Geld eingenommen hat, aber eben auf Dauer kannst du das nicht jedes Jahr 1-1 ersetzen. Mamouche, ein Ekitike, ein Kolo Muani und. Das kriegst du halt nicht jedes Jahr wieder ersetzt. Ich denke, Johnny Burkhardt macht einen guten Job, war jetzt aber auch verletzt oder ist noch verletzt. das passiert dann mal so. Das ist halt, weißt du, das, wie soll man das sagen? Das ist dann ein blöder Spruch, aber dann lieber einmal 06 als 6 mal 01, weißt du? Dann musst du halt.
Ja, ich weiß, was du meinst.
So, das ist dann halt so. Dann musst du es runterschlucken, dann ist das vielleicht auch mal so ein Schuss von Bug. Wo du halt dann nicht irgendwie am Ende 3-1 verlierst oder so und dann sagst du, ja, wir hatten ja noch eine Chance und machen wir die rein, dann sind wir dran und so und war ja alles nicht so schlimm, sondern du kriegst halt richtig aufs Maul und dann kannst du dich schütteln, dann kannst du dich zusammensetzen, machst einen Teamabend, gehst was essen, geigst dir mal die Meinung und sprichst an, was nicht gut gelaufen ist und rottest dich zusammen und spielst dann halt gut weiter. Wie gesagt, sie haben 21 Punkte, sie sind an Platz 4, 2 Punkte dran an Leverkusen. Ja, Leverkusen hat sich jetzt auch ein bisschen gefangen und so, aber wenn wir jetzt von Frankfurt reden, das sind 5 Punkte Vorsprung auf Platz 8. Im Moment kann man fast sagen, ab Platz 8 beginnt der Abstiegskampf, ab Platz 7 beginnt der Kampf um die Champions League. Im Moment teilt sich die Liga dort. Sie sind eben in der oberen Hälfte dabei und ich weiß nicht, ob man in Frankfurt mittlerweile ein Selbstverständnis hat, dass man da jetzt schon den Trainer entlässt. Sicherlich darf sich sowas nicht verselbstständigen. Sie haben auch dieses Jahr schon 1-2 höhere Klatschen in der Champions League bekommen. Ich würde auch ganz klar sagen, es reicht im Moment eben nicht gegen die Top-Clubs. Da fehlt echt ein ganzes Stück. Da fehlt auch mehr als im letzten Jahr oder in den Jahren davor. Aber gegen das, wo du hast ja immer noch einen guten Kader und da, wo du halt personell besser oder individuell besser besetzt bist, die Spiele gewinnst du ja auch in der Summe. Von daher glaube ich nicht oder kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass wir hier ernsthafte Trainerdiskussionen haben.
Ja, aber du weißt ja, muss ja auch jemand für ein bisschen Zündstoff sorgen.
Ja, aber kann heilend sein, so eine Niederlage?
Ja, natürlich. Es kann aber heilend sein. Es kann aber auch der Strudel abwärts werden. Also das ist der Scheidepunkt jetzt. Du hast es gesagt, wenn du jetzt eine 8 von Barcelona kriegst, dann war das aber weit weg von der Heilung. Aber das wird sich ja...
Ja, sicherlich.
Spielen die heute gegen Barcelona?
Die spielen jetzt gerade, die spielen in dem Moment.
Wir sind ja quasi live.
Wir sind quasi live, ja. Wir können gleich nochmal gucken, wie viel sich Frankfurt gefressen hat am Ende der Folge. Bayern, aber danach geht es halt.
Die haben 3-1 gespielt, das ist schon mal gut.
Ja, und danach geht es halt gegen Augsburg zu Hause, dann in Hamburg. Das sind dann 2 Spiele, wo du schon 4-6 Punkte holen musst, aus Frankfurter Sicht. Dann gehst du so erstmal in die Winterpause, kannst dir dann auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen holen. Und dich da oben festsetzen. Also ich würde sagen, wenn du jetzt das abschüttelst, wenn du dich gegen Barcelona vernünftig verkaufst, da reden wir jetzt nicht von Punkte holen, aber von vernünftiges Gegenhalten, dich nicht wieder so abreiben lassen wie gegen Leipzig, holst du 2 Siege noch bis zur Winterpause und dann ist die Welt in Ordnung.
Also ein aberkanntes Tor für Lewandowski haben wir schon mal nach 10 Minuten. Abseits.
Wenn es abseits war, dann war es abseits. Hat die Viererkette gut zugegriffen.
Hat die Abseitsfalle wieder zugeschnappt. Ja, das hat man ja auch wochenlang trainiert. Richtig.
Spricht ja für Frankfurt.
Spricht definitiv für Frankfurt. Genau. Spricht für Frankfurt. Okay, wir werden berichten, wie es hier weitergeht. Okay, aber ich glaube, das geilste Spiel, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist von der Tradition her, von den Erinnerungen und von den ganzen Emotionen her, ist das Nordderby gewesen. Hamburg gegen Werder Bremen.
Ja, endlich wieder. 8 Jahre haben wir gewartet. Ne? Ja, beziehungsweise in der ersten Liga. Wir hatten ja mal kurz ein Zweitliga-Duell in dem einen Ausflugsjahr von Bremen.
Aber ich glaube, wir alle haben unsere Erinnerungen in der ersten Liga.
Oder? Ja, klar.
Von dem Derby her. So. Die ganzen Emotionen stecken in der ersten Liga. Und wenn das nicht schon genug wäre, ist es dann noch zu einem verdammt emotionalen, super spannenden Spiel gekommen, wo am Ende dann die Hamburger siegreich vom Platz gegangen sind. Aber das stand definitiv nicht von Anfang an so fest. Und ich glaube, als neutraler Beobachter kann man sich kein schöneres Nordderby vorstellen nach 8 Jahren. Im Stadion, egal welches Fanlager, stirbst du ja jegliche Tode.
Ja, es war ein extrem geiles Spiel. Also da ist Feuer drin, Hamburg-Bremen immer schon. Dann natürlich diese Sehnsucht beider Fanlager hinfiebern auf dieses Spiel mit Pyroshow, allem, was dazugehört. Ja, Traumtor von Vuskovic zum 2-1. Ey,
Wahnsinn, wie er den
mit der Hacke.
Also ja. Das mache ich hier manchmal am Montag ja auch, aber
Bei mir sieht es halt nicht so elegant aus, muss man ja auch sagen.
Das ist absolut richtig. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Okay, da gebe ich dir so eine Einladung und da kommt nicht viel. Ich sage,
nee, da kommt nicht
viel. Du bist gezähmt, ich habe dich gezähmt, Jo, du bist da meine alleine.
Da kommt nicht viel, da fällt mir auch nicht viel ein. Also ich sag mal so, der nimmt diesen Hackenball ja auf 1,50 Meter. Ja, ja. Da hast du noch keinen Hackenball genommen, so viel kann ich dir versprechen. Ja, 1-0 von Stay, dann gedrehtes Spiel, wie angesprochen, Vuskovic zum 2-1, dann ging es wirklich Schlag auf Schlag in der Schlussviertelstunde, ein Jinma eingewechselt und trifft direkt zum 2-2 und dann, ja, der sag mal, dann alle Fesseln hat das dann fallen lassen. Paulsen, 84. Minute, schöner Angriff, schiebt das Ding ein, auch sein erstes Saisontor, der ja so ein bisschen als Topstürmer oder in der Hoffnung gekommen ist, dass er Topstürmer wird, hat sich bis jetzt eher als chancentot herausgestellt und auch sehr verletzungsanfällig. Gut, das war jetzt nicht ganz unbekannt, dass er das ist, aber die Hoffnungen haben sich halt nicht bewahrheitet. Aber jetzt hat er zumindest sein erstes Tor gemacht und dann ist das natürlich komplett eskaliert vor der Hamburger Nordtribüne, meine ich, ist es?
Ja, ich glaube ja.
Komplett eskaliert und ja, hat mich gefreut. Also, das kann mich reinversetzen. Da werden Emotionen freien Lauf gelassen. Derby-Sieg ist halt gerade für die Fans das höchste aller Gefühle. Absolut. Und das hat schon Spaß gemacht. Übrigens, wenn wir gerade über das Spiel reden und auch über Werder Bremen, ich finde, die Enttäuschung der Saison ist Victor Boniface im Moment, wenn wir gerade schon über Paulsen geredet haben. Der Typ ist ja komplett ein Schatten seiner selbst. Es wirkt so, als wenn er bei Bremen spielen muss und gar nicht will.
Ja, das ist sowieso der kleinste Kompromiss, den er für sich selber eingegangen ist. Hauptsache, ich komme wieder irgendwo runter und kann spielen, habe aber maximal keinen Bock auf den Verein und alles andere. Ne? So, das ist so wie ein Fremdkörper. Aber der leistet halt auch null. Der war doch schwer verletzt gewesen, ne? Verwechsel ich doch jetzt nicht.
Ja, der war
verletzt. Boniface hat doch eine Knieverletzung also gehabt.
Ja.
Und seit der ist ja, also das ist ja kein Topstürmer mehr. Oder Offensivspieler, wie man ja mal betiteln möchte. Ja. Also das wird, glaube ich, keine Partnerschaft fürs Leben da in Bremen.
Ich habe gelesen, das ist der Spieler, der am zweitmeisten von allen Spielern seiner Gesamtlaufleistung gehend zurücklegt.
Gehend? Das kann ich auch. Und ich mache fürs halbe Geld. Versprochen.
Der läuft einfach, ich will keine falsche Zahl nennen, aber nur Dompe von Hamburg verbringt mehr Strecke seiner Laufleistung gehend. Also siehst du einfach, gefühlt hat er keinen Bock. Das ist nicht der Boniface, den wir doch bei Leverkusen gesehen haben. Ja, man kann ihm das geben, dass er einfach außer Verletzung kommt. Aber so die Art und Weise einfach, das ist schon schade. Ich hatte gehofft, dass Bremen damit einen geilen Stürmer hat, der sich einfach wieder zeigen will, der sich präsentieren will. Aber so wie er jetzt im Moment spielt, der ist ja nur beschäftigt mit irgendwie dummen Quatsch bei Twitter labern und so. Weiß ich nicht, da tut er sich keinen Gefallen mit und finde ich sehr, sehr schade, weil er hat 40 Millionen Marktwert gehabt am Anfang der Saison und im Moment ist der aber keine 4 wert.
Nö, da gebe ich dir recht. Und der wird auch Saisonende spätestens, da ist der auch wieder weg vom Fenster.
Definitiv.
Weißt du, wer übrigens auch noch weg ist vom Fenster Ende der Saison?
Sag mal.
Bittencourt hat das heute, glaube ich, bekannt gegeben, dass er Werder Bremen zum Saisonende verlassen wird. Sich bedankt und so auf diese tollen emotionalen Jahre, tut ihm alles weh, blablub, aber Bremen und Bittencourt werden Ende der Saison getrennte Wege gehen.
Da hast du so eine Verbindung hin, weil der ja irgendwie von Cottbus kommt. Cottbuser
Junge war. Ne? Ja. Deswegen bin ich ja ganz heißer, verstehst du das? Ja.
Aber hat jetzt dieses Jahr auch, ich weiß nicht, war der verletzt oder was? Der hat auch nur 7 Spiele gemacht dieses Jahr. Der ist auf jeden Fall nicht mehr Stammspieler.
Nee, ich glaube, der ist verletzt in die Saison gegangen. Und ich glaube, seitdem hakt es auch so und kommt halt nie richtig zur Fahrt. Also die große Rolle, die er letzte Saison noch gespielt hat, die spielt er diese Saison auf jeden Fall nicht. Vielleicht reicht es auch jetzt irgendwie nicht mehr. Der hat ja auch meiner Meinung nach schon gut an seinem absoluten Leistungspeak die letzten Jahre gespielt.
Da kommt nicht mehr viel. Da ist eigentlich eher ein Abbau immer, als noch, dass es mehr wird.
Also der war nicht verletzt. Ich habe jetzt mal geguckt. Der hat die Saison am ersten Spieltag noch als Stammspieler begonnen. 78 Minuten Einsatzzeit. Ist dann rausrotiert. Kam dann in den nächsten vier Spielen als Joker. Hat aber nie mehr als 27 Minuten gespielt. Sogar abnehmend dann nur noch 13 und 10 Minuten. War dann am sechsten Spieltag das allererste Mal ohne Einsatz im Kader. Hat dann gegen Heidenheim nochmal 22 Minuten bekommen. Und hat seit dem achten Spieltag nur noch 4 Minuten gespielt, nachdem er in Wolfsburg eingewechselt wurde. Ansonsten immer im Kader, aber nie eingewechselt worden. Also der hat absolut einen Stammplatz verloren. Das spielt eigentlich, wenn man es hart sagt, im Moment keine Rolle mehr. Und dementsprechend kann man, ist das natürlich eine andere Nummer, wenn man dann seinen Abstieg verkündet. Das wird Bremen verkraften können. Und er will, er ist 31 Jahre alt, er will wahrscheinlich nochmal angreifen, nochmal 2-3 Jahre auf einem guten Niveau spielen. Bin gespannt, wo es ihn hinzieht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde mal behaupten, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass der eventuell in die zweite Liga wechselt.
Ich wollte es gerade sagen, ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht mehr in der ersten Liga, ich sehe ihn eher in der zweiten Liga.
Ja.
Aber mal schauen.
Vielleicht ist ja einer für Cottbus, wenn die
aufsteigen. Ja, das weil ich, ja, stimmt. Das wäre irgendwie, das hätte schon wieder ein bisschen Story, ne? Das wäre ja schon fast wieder romantisch.
Ja.
Aber dazu kommen wir noch, zu dieser Romantik. Würde ich sagen, gehen wir mal in die Zweitliga-Romantik, wenn wir da schon gerade angekommen sind mit dem Transfer möglichen. Und da ist ja auch wieder ein wildes Wochenende gewesen, beziehungsweise da liegen ja auch wilde Wochen hinter uns. Wenn man es mal abbrechen möchte, so, Schalke hat sich definitiv nach diesem Spieltag zum Aufstiegsfavoriten Nummer 1 gekürt, finde ich. Wenn man nach 15 Spieltagen mit 34 Punkten oben steht, 4 Punkte auf Platz 2, dann spricht da nicht mehr viel dagegen. Und wenn ich mir anschaue, so 20 zu 8 Tore, das ist auch eine Hausnummer. Das spricht definitiv auch für eine sehr, sehr starke Defensive. Wenn man überlegt, dass der Zweitplatzierte mal eben doch 6 Tore mehr hat, kassiert hat. Natürlich auch mehr geschossen, aber du weißt, was ich meine. Ja, Schalke marschiert. Und ich glaube, da gerade da jetzt in Gelsenkirchen, da gibt es wieder ganz viel Träumerei und Hoffnung. Und aus diesen elendigen Schmerzensjahren, die man ja hinter sich hat, ist da, glaube ich, jetzt mal wieder eine andere Stimmung. Ich glaube, da lächelt auch mal wieder einer.
Ja, ist krass, ne? Was die aus ihren Möglichkeiten machen. Und das zeigt einfach, ich meine, sie sind ja kein schlechter Tabellenführer, ne? Sie sind der beste Tabellenführer seit 13 Jahren mit 34 Punkten nach 15 Spieltagen. Das ist, die sind im Moment auf Kurs, 75 Punkte oder so zu holen. Also das ist einfach eine brutale Hinserie, die spielen. Und man sieht einfach, sie spielen ja nicht, ich sag mal, das Blaue vom Himmel. Das ist ja im Grunde genommen sehr einfacher Fußball. Ich würde sogar sagen, dass der Spielansatz von einer Mannschaft wie Elversberg mit ihrem Kombinationsspiel und ihrem, genau, ihrer Kurzpass hinten raus mit Kurzpässen spielen und so, ist ein deutlich komplexerer Spielansatz als das, was Schalke macht. Schalke verbindet einfach das, was sie im Kader haben, das, was der Kader hergibt, perfekt mit dem, mit ihrem spielerischen Ansatz und gehen einfach irre früh drauf, haben sehr, sehr, ich sag mal, im Dardai hätte gesagt, haben sehr fleißige Spieler, haben sie aber wirklich und diszipliniert. Das heißt, die können 90 Minuten lang einen klaren Plan verfolgen, wie sie anlaufen müssen, wie sie pressen müssen, wo sie die Bälle gewinnen wollen. Das schaffen sie sehr oft in der gegnerischen Hälfte oder so auf Höhe der Mittellinie, lassen sich gar nicht so sehr oft hinten reindrängen. Und diese Art und Weise, gegen den Ball zu spielen, diese hohe Intensität, führt einfach immer wieder dazu, dass sie Chancen haben. Sie haben mit Karaman und Silla sicherlich zwei Offensivspieler, die schon für die zweite Liga edel sind. So, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Aber eben das schaffen sie halt auch immer wieder in Szene zu setzen mit den Mitteln, die ich gerade genannt habe. Ne? Also die wollen gar nicht hinten raus kombinieren. Die wollen keine 60% Ballbesitz, sondern die wollen hoch anlaufen, hohe Ballgewinne, schnelles Umschaltspiel, dann mit Karaman, mit Silla die Abschlusschancen kommen und dafür arbeitet das Team, das funktioniert extrem gut. Ich finde aber, das muss ich sagen, ich finde sie overperformen auch. Also sie, Ich glaube nicht, dass Schalke tatsächlich so gut ist, aber man muss ehrlicherweise sagen, es wäre jetzt nicht die erste Mannschaft, die eine ganze Saison overperformt. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass die aufsteigen. Ich glaube aber, dass es auch sein kann, dass die nochmal, ich sag mal, so eine Phase haben, 5-6 Spieltage, wo halt nicht so viel geht.
Ja.
Also, predikte ich jetzt nicht. Ich würde mich nur nicht wundern.
Sagen ja, mal. Ja, da gebe ich dir recht mit dem Overperformen. Ich glaube, du musst mit dem Kader auch overperformen, um was zu reißen. Anders funktioniert es nicht. Würdest du mir, können wir uns darauf einigen, dass vielleicht dass die alten Tugenden von Schalke sind, das mal lochen? Vielleicht
ja.
Auf eine etwas modernere Art und Weise?
Also ich glaube, dass einfach der Trainer wie die Faust aufs Auge zu der Mannschaft passt, aber auch in die Region passt.
Ja.
Der hat einfach eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und der fügt sich,
bescheidener Typ, ne? So auch.
Ja, der fügt sich da auch gut ein. So, der hat so eine, so, da hat er eben so eine Arbeiter-Attitüde einfach an sich. Und der, wie gesagt, ein glaubwürdiger Typ, da gehst du halt für den. Ich glaube, das ist auch so ein Menschenfänger. Ich will jetzt keine Klopp-Vergleiche machen, aber ich finde schon, dass es da Ähnlichkeiten gibt, sage ich mal. Von dem jungen Jürgen Klopp, versteht sich. Und ja, warum nicht? Warum sollen die es nicht schaffen? Ich meine, jetzt mal unabhängig von Hertha, wäre Schalke die Mannschaft, der es mit Abstand am meisten gönnen würde, da rauszugehen. Und sie werden ziemlich sicher Herbstmeister sein. Und haben sich einfach jetzt dann auch ein Polster gebaut, um da auch mal zwei Spiele eventuell halt nicht zu gewinnen. Von daher, das ist schon eine Top-Ausgangssituation. Aber die Liga ist halt einfach punktetechnisch besser als im letzten Jahr, das muss man sagen. Ne? Also letztes Jahr war es ein Schneckenrennen, ich glaube, das wird es dieses Jahr nicht. Und aus Hertha-Sicht muss ich natürlich sagen, die marschieren mir schon ein Stück zu sehr. Ne? Ganz klar.
Ganz klar. Ich finde, das ist eine schöne Brücke. Lass uns gleich weitermachen mit der alten Dame. Da sind ja auch die Festspiele in den letzten Wochen gerade ausgebrochen. Ich kann mir dieses Gesülze von dir langsam nicht mehr anhören. Ich habe es ja predicted. Und nach dem grandiosen DFB-Pokalsieg gegen Lautern ahnte ich auch schon wieder, was auf mich zukommen wird. Und jetzt gab es einen kleinen Dämpfer, wenn man das so sagen kann, aber die kleine Ergebniskrise, das wird ein bisschen hochtrabend gerade.
Ergebniskrise ist es ja, nicht.
Ist halt,
die
Serie
halt.
Ist gerissen, sagen wir es einfach so.
Die Serie ist jetzt gerissen.
Ja. Man hat jetzt zu Hause gegen Magdeburg verloren, war auch kein gutes Spiel. Sag du mal mehr, du warst im Stadion, ich kenne nur die Highlights, aber für dich sind es ja gerade echt angenehme Wochen und du bist natürlich super optimistisch, dass man am Ende der Saison, wenn man weiter so dran ist an der Leistung, die man jetzt in den letzten Wochen abgerufen hat, dass man da definitiv ein Wort mitredet bei dem Aufstieg, ne?
Ja, also es sind halt 7 Siege in Folge, Pflichtspielsiege in Folge, gab es bei Hertha das letzte Mal vor 40 Jahren oder so. Das ist schon krass gewesen jetzt. Das war ein wirklich absolut perfekter November. Unvergesslich auch, was sie gemacht haben. Haben 5 Spiele in Folge in der Liga gewonnen, ohne Gegentor. Das Ding war wirklich, und ich war nicht der Einzige, der es gesagt hat, nach dem Sieg jetzt gegen Kaiserslautern gab es so 2 Möglichkeiten. Entweder ist das nochmal so eine Art, jetzt gewinnen ja die Dinger nicht nur 1-0, sondern jetzt haben wir auch noch den spielerischen Ansatz, die Dinger hochzugewinnen. Was nicht bedeutet, dass du jedes Spiel weghaust, aber dass es halt nicht immer so ein Zitterding wird, weil viele Spiele von den Siegen gingen ja nur mal 1-0 aus. Oder aber es wird so ein Ding, dass man jetzt die Konzentration so ein bisschen verliert und denkt, es geht von alleine. Zweiteres würde ich sagen, war der Fall. Vor allem in der ersten Halbzeit würde ich nicht sagen, dass da die hundertprozentige Spannung da war, dass nicht das Spiel so gespielt wurde, wie man wollte. Ich weiß nicht, ob man Magdeburg unterschätzt hat, aber definitiv kann man sagen, Magdeburg ist keine Mannschaft, die so spielt wie ein Absteiger oder wie ein Tabellenletzter. Im Endeffekt ist es jetzt okay. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass man jetzt nochmal einen vom Bug bekommen hat. Man hat noch 2 Spiele dieses Jahr. Man hat gegen Fürth und Bielefeld 2 Gegner, die unter einem in der Tabelle stehen. Fürth auch ein Abstiegskandidat im Moment. Bielefeld hat auch keinen guten Lauf, eher einen Negativlauftrend. Ja, du musst halt jetzt sehen, dass du 6 Punkte holst aus den beiden Spielen. Selbst wenn du 4 holst, würde ich sagen, dann bist du mit 30 in der Winterpause, kann ich damit leben. So, aber 6 mit 32 wäre natürlich schon schön, da reinzugehen. Zumal du ja dann einfach auch wieder zum Beginn der Hinrunde die ganzen Brocken hast. Du spielst gegen Schalke, Darmstadt, Karlsruhe, Elversberg, Lautern, Paderborn. Ich glaube, in der Reihenfolge. Also das ist einfach irre. Du hast nur Brecher und da musst du halt rauskommen irgendwie. Aber jetzt mal da nochmal zu dem Spiel. Magdeburg macht's gut, schießen das 1-0, wo man super schläfrig ist. Man hat auch nach zwei Minuten direkt eine Chance von Rehse. Der muss treffen, macht's nicht. Dann ist es ein ausgeglichenes Spiel. Aber insgesamt kann man natürlich sagen, 5 Siege in Folge, das ist klar, dass du irgendwann mal verlierst. Das ist einfach absehbar. Jetzt ist es so und jetzt musst du halt wieder in die nächste Serie starten. Wenn du jetzt mit 2 Siegen die Saison oder die Hinrunde beendest, dann hast du eine Top-Hinrunde gespielt, gerade im Angesicht dessen, dass du am Anfang dich sehr, sehr schwer getan hast, auch gerade fußballerisch, das teilweise unter aller Sau war. Du erinnerst dich, wir haben drüber geredet.
Ja, das stimmt.
Und jetzt sind die Verletzten zurück. Am Wochenende hat ein Dardai gefehlt, ein Kenneth Eichhorn gefehlt. Ich will es kaum sagen, aber wenn ein Kenneth Eichhorn fehlt, dann merkst du das. Wenn der 16-Jährige nicht da ist, dann fehlt dir einfach ein Faktor.
Das ist der Wahnsinn eigentlich. Ne? Also lass das mal auf der Zunge zergehen. Ja. Ein 16-Jähriger fehlt im A-Kader und du merkst es.
Ja. Und ich predikte dir was. Wir werden am Ende, also alle, die viel härter verfolgen, wir werden am Ende der Saison sagen, Kenneth Eichhorn ist der beste Spieler im Kader.
Ja.
Also ich habe den jetzt viele Spiele so beobachtet. Das ist unfassbar, was der macht. Das ist, also, dass du merkst es, wenn der nicht da ist, der gibt so viel Sicherheit, der gibt so viele Lösungen. Der wird noch nicht so viel gesucht, weil er halt vielleicht auch so jung ist, aber der gibt so viele Lösungen, der hat so viele Ideen. Du merkst einfach, wenn er nicht da ist. Demme, Seguin sind beides gute Spieler. Ich finde aber im Zusammenspiel der beiden ist es nicht optimal gelöst. Die sollten eigentlich füreinander spielen und nicht miteinander. Aber gut, ich meine, das ist jetzt alles keine Ausrede, warum es gegen Magdeburg nicht gereicht hat. Insgesamt war es zu wenig, aber ich kann mit so einer Niederlage nach 5 Siegen auch einfach mal leben. Das muss einfach klar sein, dass es kommt. Genau.
Du gewinnst halt noch nie alles.
Und noch mal kurz, weil du vom Aufstieg gesprochen hast, also ich finde immer noch, dass der Aufstieg bei Hertha jetzt absolut ein Thema ist.
Ja, so. Ja, klar, nach so einer Serie mit dem Abstand jetzt zur Spitzengruppe machst du das ja automatisch zum Thema. Und am Ende hast du ja trotzdem noch so mit den stärksten Kader in der Liga. Deswegen. Kenneth Eichhorn könnte übrigens auch Ende der Saison vielleicht auch derjenige sein, der ganz, ganz viel finanzielle Last entnimmt, indem man ihn vielleicht extrem gut verkaufen könnte. Oder vielleicht sogar nicht könnte, sondern muss, weil einfach das Angebot und die Nachfrage dann da ist. Ne?
Ja, aber ich glaube nicht, dass, also ich, was heißt, ich glaube es nicht. Ich hoffe einfach, es passiert nicht. Also A, hoffe ich natürlich, man steigt auf. Ich glaube, dann hast du eine ganz andere Ausgangssituation.
Ja, das ist ein gutes Argument zumindest. Ja.
Man hat auch ein gutes Argument, dass er noch ein Jahr bleibt, um sich einfach zu entwickeln. Bei Hertha ist er absoluter Stammspieler. Wenn er fit ist, macht er 34 Spiele. Und dann ist er immer noch, also am Ende der nächsten Saison wird er gerade 18. Also dann ist er ja immer, der ist immer noch 17, wenn die nächste Saison vorbei ist, im Sommer 27 ist er immer noch 17. So. Das heißt, da gibt es ja nicht, oh, guck mal, jetzt hat er ein Jahr verschwendet oder so, weißt du, oder der muss schnell hoch.
Der hat doch ganz viel Zeit.
Der kann auch 2 Jahre noch bei Hertha bleiben. Ich glaube, das würde ihm gut tun, wenn er noch eins bleibt. Siehe wie bei Ibrahim Maser letztes Jahr, der ja sich auch noch wirklich entschieden hat, ein Jahr bei Hertha zu spielen. Der hätte ja auch eine Saison vorher schon gehen können. Und hat sich da die Härte in der zweiten Liga abgeholt, die Wettkampfpraxis, und ist jetzt absoluter Durchstarter bei Leverkusen, ist da Stammspieler, war zweimal Man of the Match, unter anderem in der Champions League, hat das Tor gegen Dortmund im DFB-Pokal gemacht, das entscheidende 1-0, ist da, ich würde sagen, Leistungsträger mittlerweile, hat nach 2 Monaten oder 3 Monaten Anlaufzeit jetzt wirklich total Fuß gefasst. Und ich glaube, das sind schon Argumente, die man dafür nehmen kann, dass Kenneth Eichhorn auch noch ein Jahr bleibt. Und solltest du Erstligist sein und hättest vielleicht einen Kenneth Eichhorn, der nicht nur ein Jahr Zweitliga-Erfahrung hat, sondern noch ein Jahr Erstliga-Erfahrung, und du hast dann keine wilde Ausstiegsklausel drin, die dich zwingt, den für 15 Millionen abzugeben, dann macht er dich nicht nur schuldenfrei, sondern dann gibt er dir sogar Spielraum für mehrere Sachen. Also dann geht er halt für 50, 60 Millionen weg. Und da ist ja jeder dran. Also da ist Barcelona dran, Bayern München dran, alle.
Ja, das meinte ich damit, ne? Das, unabhängig, ob das jetzt nächste Saison ist oder übernächste Saison, das könnte der Key-Schlüssel sein, dass du halt aus diesem Sumpf auch rauskommst, sportlich zu Erfolg führst und am Ende dann finanziell dich gesund stoßen kannst, mehr oder weniger. Jo, hast du noch was zur zweiten Liga?
Ich habe... Nö, nichts mehr. Paderborn kann man ganz kurz ansprechen. Ne? Nachdem sie alles gewonnen haben, haben die zweimal in Folge verloren. Das war ungefähr das, was ich... Nee, nicht zweimal, die haben dreimal in Folge verloren. Das war ungefähr das, was ich schon angesprochen hatte, dass sie einfach dann auch jetzt Probleme kriegen. Genauso ist es gekommen. Die haben jetzt noch zwei weitere schwere Spiele, spielen nochmal in Karlsruhe und dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Darmstadt. Also das ganz brettharte Programm kommt jetzt am Ende für die. Wird genauso nochmal sein, wenn die Saison dann auf der Zielgeraden ist. Das habe ich predicted, dass sie da einfach zu gut sind. Paderborn ist für mich jetzt nicht der Top-Aufstiegskandidat. Ja, und so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Ne? Haben drei Niederlagen jetzt am Stück in der Liga, sind jetzt nur noch auf Platz 4. Natürlich immer noch vorne dabei, nach 7 Siegen, so versteht sich von alleine, aber eben man sieht doch, dass das dann auf dem Niveau, wenn du dich gegen die ganz Großen misst, dann auch mal schwierig wird.
Ja, das stimmt. Am Ende, wenn du aufsteigen willst, musst du halt auch mal die ganz Großen besiegen. Das gehört halt zur Wahrheit auch dazu, ne? Nicht nur gegen die Kleinen. So wie Cottbus, verstehst du? So wie Cottbus diese Saison. Wo ich sagen, machen wir die letzte Etappe, dritte Liga. Das war ja der Spieltag der Erstplatzierten. Duisburg und Cottbus waren ja am
punktgleich,
Samstag,
ne?
Punktgleich, bloß ein Tor Differenzunterschied ist, deswegen war Duisburg vor uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ein Spiel gesehen, wo ich sage, die ersten 45 Minuten waren, glaube ich, die besten 45 Minuten der ganzen Saison, die ich bis jetzt sehen durfte. Mhm. Also Duisburg hat echt gar keine Rolle gespielt. Du hast die so an die Wand genagelt, müsstest eigentlich da auch mit 3-0 in die Pause gehen. Das war der Wahnsinn gewesen. Und ja, dann kommen wir halt zu dem Punkt, was ich dir letzte Woche und die Woche davor schon immer gesagt habe, dieses Reingeschwitze hinten raus, wo du oft immer selber dran schuld bist, da machst du unglücklichen, kriegst das Gegentor, also machst ein Eigentor quasi. Dann das 2-2 war ja schon fast eine Kopie vom 2-1, wo ich mir denke, boah, schön. Also da habe ich ja richtig gekotzt. Als das 2-2 fiel, war ja auch kurz vor...
Das 2-1 war ein Eigentor, ne?
Das 2-1 war ein Eigentor. Ich meine, er wollte verteidigen, hat den Ball nicht richtig erwischt und hat dann sich selber reingeschoben. Ist halt ärgerlich, aber unnötig. Es darf halt niemals zu dieser Situation kommen. Ist halt so mit einem Gang zu wenig halt. Und dann gibst du dem Gegner halt Raum, und Duisburg ist ja auch nicht umsonst da oben, ne? Ist ja keine Laufkundschaft, sondern die nutzen ja dann auch die Möglichkeiten, die sie bekommen, und die haben ja dann gerade in der zweiten Halbzeit, haben die ja dann nochmal ein bisschen aufgedreht und wieder zu ihren alten Tugenden gefunden. Aber dass du dann dir das 2-2 kassierst, halt, Digga, da sag ich dir, da war meine Laune echt schon so tief. Boah. Musste ich kurz überlegen, ob ich das Handy gegen die Wand werfe.
Ja, du brauchst das, du musst schwitzen,
nee,
du brauchst,
Digga, das. Das ist das dritte 3-2 in Folge jetzt. Ich kann das nicht mehr, ich will das auch nicht mehr. Ich sag das jetzt ganz offiziell, ich kann und will das nicht mehr. Ich reg mich da nur noch auf, da gehen Lebensjahre flöten und nicht gerade wenig.
Aber gewinnst ja die Spiele, siehst du
es
ja.
Am Ende gewinnst du die, und das ist so das, was mich noch am Leben lässt, weil sonst könntest du wahrscheinlich auch einfach mal einen Rettungswagen rufen, weil ich dann irgendwie mit der Herzkammer flimmern am Boden liege. Auf Tigerci und Engelhardt und wie sie alle heißen, ist halt Verlass, und das unterscheidet uns halt echt zur letzten Saison. A, fangen wir an, Topspiele zu gewinnen. Das war letzte Saison auch nicht so. Ja. Und B, haben wir einen weitaus breiteren, qualitativeren Kader als letzte Saison. Jetzt kommt was von der Bank und du wusstest nicht unbedingt schlechter. Biancardi, der jetzt hier zwei Scorerpunkte gemacht hat, ein Tor und eine Vorlage, das war sein allererster Startelf-Einsatz, ne?
Und ach, krass.
Der liefert halt gleich. Und das ist halt der Wahnsinn. Der hat ein super Spiel gemacht. Der hat eigentlich sogar, der hat das 2-0 oder das 3-0 auf dem Fuß gehabt.
Das ist halt besser kannst du ja nicht reinkommen, ne, wenn es dein erster Startelf-Einsatz ist. So. Du machst halt so ein Top-Spiel. Thiele ganz bitter, muss man sagen. Ne? Der letzte Saison noch der große gefeierte Held. Dann hat er auch 3-0 auf dem Fuß. Vergibt kläglich. Also der hat nach seiner Operation Anfang des Jahres, also seine Knieoperation, seitdem kommt er nicht richtig in Tritt.
Er ist wichtig für die Mannschaft, aber sportlich nicht mehr so ganz.
Ja, genau, ne? Genau. Ist halt kein Leistungsträger mehr. Ist halt nicht mehr, auf den ich verlässt. Ich meine, die Rolle hat jetzt Engelhardt eingenommen. Der trifft aus jeder Ecke gerade. Ist der Wahnsinn, was der spielt. Wenn man überlegt, letzte Saison war das genau andersrum. Engelhardt, der hat mal aus Osnabrück geholt, da sogar gegen Ablöse, weil man den verlorenen Sohn wieder zurückgeholt hat. Und der hat nichts auf die Reihe gekriegt. Der hat zwar immer geackert und sich bemüht, aber hat nichts auf die Reihe gekriegt. Und jetzt trifft er aus allen Löchern so und macht super Spiele, absoluter Leistungsträger. Und er und Cigerci, ne, das beste Offensivduo in der dritten Liga, weit über 20 Scorerpunkte. Ja, schmeckt, nimmt man mit.
Absolut.
Jetzt so langsam, also ich meine, jetzt sind wir auch, 35 Punkte haben wir. Jetzt sind noch zwei Spiele, dann ist Winterpause. Einmal Wien Wiesbaden und der nächste, jetzt muss ich gerade mal lügen, wer denn der nächste ist. Wien Wiesbaden ist jetzt, ach, Jan Regensburg. So, musste eigentlich auf dem Papier, bist du Favorit. Wenn du jetzt noch die 6 Punkte einholst, dann, boah. Ja, ist das Thema, also Abstieg ist dann sowieso kein Thema, ist klar. Auch rechnerisch nicht mehr. Dann redest du eigentlich wirklich nur noch um den Aufstieg. Das macht mir zwar wieder Angst. Letzte Saison sind wir auch in der Rückrunde wieder eingekracht, aber ich habe ja immer noch die große Hoffnung, Hertha steigt nicht auf, wir steigen auf und wir sehen uns eine Saison in der Liga. So, das ist darauf, wo ich mich halt maximal freuen.
Ja, das wäre natürlich, für uns ja auch, für den Podcast natürlich geisteskrank geil. Wenn das dann Cottbus in der Zeit schafft, wie wir den Podcast aufnehmen, zweimal aufzusteigen und Hertha schafft es einmal abzusteigen. als wir angefangen haben, da waren 3 Ligen dazwischen, dann ist das schon interessant. Ja, ich meine, du hast gesagt, ne, die beiden zusammen, Engelhardt und Cigerci über 20 Tore. Cigerci alleine 20 Scorerpunkte in 17 Spielen. Das ist unfassbar, was der Mann macht. Das ist die Saison seines Lebens. Das ist die Lebensversicherung. Hat ja auch das entscheidende Tor jetzt kurz vor Schluss gemacht. Ein sensationeller Chipball über den Torwart. War auch ein bisschen weit draußen der Torwart, aber das muss man eben auch erstmal sehen und technisch umsetzen können.
Ja.
Das ist in der Liga nicht selbstverständlich und das macht er wirklich astrein. Ich sag mal so, Ferl nur 2-2 gegen Havelse, spielt auch in die Karten, Essen hat nicht gewonnen, Rostock hat nicht gewonnen, Osnabrück hat auch verloren gegen Wiesbaden. Das war ein perfekter Spieltag für Cottbus. Man konnte jetzt 5 Punkte vor den Vierten bringen. Wir hatten schon mal, glaube ich, privat drüber geredet. Ferl macht echt einen starken Job, sagst du, ne? Und die hast du auf dem Zettel oder glaubst du, das ist auch eine Momentaufnahme?
Das ist halt das Kranke an Ferl. So. Die hast du nie auf dem Zettel und ich bin ganz ehrlich, ich habe die nicht auf dem Zettel, aber du musst die auf dem Zettel haben, weil Die spielen immer eine sehr solide Drittligasaison. Die spielen immer sehr attraktiven Fußball. Die machen eine richtig, richtig gute Arbeit dort. Ich habe es ja schon gesagt, das ist so ein bisschen das Elversberg, bloß in Dorfgröße. Und gute Arbeit wird halt irgendwann belohnt. Und was die gerade spielen, auch gegen die Gegner, die sie spielen, das ist jetzt nicht nur immer, wo sie die Kleinen wegbügeln, sondern auch die Großen, musst du die in den Kreis der Aufsteiger jetzt nehmen. So unglaubwürdig das klingt, aber Ferl ist einfach, also die, auch die sind Jahr für Jahr immer besser geworden und die sind aber so unterm Radar, ne? Und das, ich glaube, das ist auch so ein kleines Puzzleteil. Du wirst halt nicht gestört von äußeren Einflüssen. Du kannst da ganz solide deine Arbeit machen, du kannst einen super attraktiven Fußball spielen und das klappt halt. Das ist Wahnsinn. Also das macht mir ein bisschen Angst, weil die gerade echt eine brutale Form haben. Ich bin froh, dass die jetzt gestolpert sind. Also stolpern muss man das ja schon nennen.
Mhm.
Aber die spielen definitiv bis zum Ende der Saison spielen die eine Rolle da oben. Ne? Also das wird, die brechen nicht ein. Die werden vielleicht nicht dauerhaft Schritt halten, aber die brechen nicht so ein, dass du sagst, die spielen keine Rolle mehr. Das glaube ich nicht.
Weil sie einfach zu gefestigt sind.
Ja, definitiv. Das ist halt gute Arbeit über Jahre und die scheint sich gerade diese Saison wieder auszuzahlen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dritte Liga, große Favoriten krisen gerade brutal.
Aue spielt keine Rolle, die spielen gegen Abstieg gerade. Saarbrücken spielt gegen den Abstieg gerade, waren Aufstiegskandidaten.
Ulm, die Absteiger sind, ne?
Ja, Ulm, die Absteiger sind, spielen keine Rolle. Regensburg, die Absteiger sind, spielen keine Rolle. Und 68 München, die ja der Top-Favorit bei allen war, gerade mit dem Kader und so weiter, kriseln ja auch von einer, also quasi von einer Krise in die nächste innerhalb der Saison.
Haben jetzt mal 3 Spiele in Folge gewonnen, ja, aber haben halt auch einfach schon mittlerweile 8 Punkte Rückstand, ne?
Ja, genau, und das ist es halt. Und bei 68 sieht es auch aktuell noch nicht so aus, wenn du den zuschaust, dass du sagst, die werden sich ja dann rausspielen. Also das ist manchmal auch ein bisschen knapper, als das Ergebnis vielleicht auch hergibt. Und da kommt ja, auch und keine
du holst Ruhe halt die Siege, ganz kurz nochmal einhaken, du holst halt die Siege gegen Saarbrücken, gegen Ulm und gegen Schweinfurt. So, das sind dann auch 3 Mannschaften, die alle in einem Abstiegskampf stecken, wo man auch mal gewinnen darf. Ne? Die haben absolut. Jetzt nicht gegen Essen, absolut. Osnabrück und Rostock gewonnen.
Ja, absolut. Und deswegen, da darf man sich nicht blenden lassen. Und das ist halt dann die Chance für so eine Vereine wie Verl und so weiter, da oben mitzuspielen.
Ja. Du, ich sag's mal so, zum Abschluss dieser Folge hier, ich glaube da tatsächlich daran, dass kein Scheiß, ich glaube daran, dass Cottbus dieses Jahr aufsteigt.
Das wär wirklich geisteskrank. Ich würde es sofort nehmen und unterschreiben. Da lächzt mein Herz danach. Ne? Ich meine, ich bin groß geworden in der Zeit, als Cottbus Erstliga gespielt hat. So. Die guten alten Zeiten.
Ja, und du warst ja auch schon sehr zufrieden damit, dass man wieder dritte Liga spielt.
Ja,
ne?
Und verstehe mich nicht falsch, ich bleibe dabei. Wir hatten auch außerhalb des Podcasts ja oft schon die Diskussion. Ich habe es ja auch letztens, als wir uns mit den Jungs getroffen haben, gesagt, ich konsumiere ja gerade extrem viel dritte Liga. Nicht nur, weil Cottbus da spielt. Ich habe auch gemerkt, wie unglaublich attraktiv dieser Fußball ist, weil er halt noch so ein bisschen authentischer ist, ein bisschen echter ist, dass das mal auch einfach Spaß macht. Also die dritte Liga, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann nur Werbung machen für die dritte Liga. Schaut euch dritte Liga an, wenn ihr könnt. Das ist eine geile Liga, die macht einfach Spaß. Das ist halt super Fußball.
Das sind doch die perfekten Abschlussworte.
Ja.
Oder hast du noch was?
Nö. Ich wünsche allen eigentlich nur noch einen schönen dritten Advent, der jetzt kommt. Wir hören uns dieses Jahr noch zweimal.
Mhm. Ja.
Und bleibt anständig. Genießt die Zeit und trinkt einen Glühwein.
So machen wir das. Bis dann.
Ich schlag den Ball lang.